Herzlich willkommen bei Beyond Duality, dem nicht nur Kommunikationsbranchen-Podcast. Wir beschäftigen uns heute in der dritten Folge der zweiten Staffel immer noch mit dem Thema Personal, respektive dem Mangel desselbigen. Und wir haben angefangen, über die Personalsituation in der Kommunikations- und Eventbranche zu sprechen, haben dann so ein bisschen Flughöhe aufgenommen mit Günter Dück natürlich und uns dem Ganzen philosophisch genähert. Und mir war es ein Anliegen, und deswegen bin ich besonders froh, euch beide heute hier zu haben, dass wir am Ende, ich sage jetzt mal, sowas wie einen großen Wurf hinkriegen. Denn machen wir uns nichts vor, normalerweise wird immer viel davon gesprochen, dass man alles neu, radikal anders denken muss. Und in Wirklichkeit wird dann am Ende die Karre nur kurz überlackiert und soll dann so aussehen, als ob. Und ihr beide, Lena Marbacher, Lutz Leixenring, habt häufig und in vielen Ventures, die ihr gemacht habt, bewiesen, dass ihr es sowohl neu denken als auch neu machen könnt. Lena, du bist Gesellschafterin. Bist du noch Gesellschafterin von The Dive? Das war mir nicht ganz klar. Aber das kannst du, ihr könnt gleich alles korrigieren und richtigstellen, was ich jetzt vielleicht falsch sage. Aber warst Gesellschafterin und hast da jahrelang mitgearbeitet bei The Dive. Unternehmens- und Organisationsentwicklung habt ihr da viel gemacht. Alles, was mit den Themen Führung und tangierenden Sachen zu tun haben. Und ihr habt ein tatsächlich Wirtschaftsmagazin gegründet, in Papier, was in Papier ausgeliefert wird tatsächlich, was ich sehr bemerkenswert finde. Ein Magazin über Wirtschaft und Arbeit, was auch einen sehr bezeichnenden Titel trägt, nämlich neue Narrative, weil wir das genau brauchen, nämlich neue Geschichten erzählen, sodass neue Dinge passieren. Herzlich willkommen, Lena. Lutz, auch zu dir kurz. Ich kann nicht alles aufzählen, genauso wie bei Lena nicht, was ihr alles macht. Was bei dir vor allem interessant ist, dass du dich in der Musik- und Kreativbranche bewegst und vor allem mit jungen Leuten, die ja vor allem in der Nacht unterwegs sind, arbeitest und dir darüber viele Gedanken gemacht hast. Daraus ist zunächst Young Targets entstanden, wie gesagt unter anderem, die sich, ich habe es nachgelesen, Experience-Oriented Recruiting, ist das richtig? Ja, habe ich mir richtig gemerkt, beschäftigt. Und im letzten Jahr habt ihr Green Recruiting gegründet, eine Initiative. Warum das mehr als nur grün ist und was das mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, könnt ihr auch gleich nochmal schildern. Ich freue mich jetzt sehr darauf, dass wir ja tatsächlich mal überlegen, was sich denn ganz grundlegend ändern muss, damit man der Personalsituation nicht nur in dieser Branche, Kommunikation, Event etc., sondern überhaupt Herr wird, weil Personal fehlt ja, wie wir alle nasenlang hören, überall. Eine gewisse Bescheidenheit ist mir ja eigen, aber ich bilde mir trotzdem ein, ihr habt ja gesagt, dass ihr in diesen Podcast kommt, weil ich euch gefragt habe. Aber jetzt mal das beiseite gelassen. Warum seid ihr denn hier, Lena? Warum hast du neben meiner Frage doch ja sagen wollen zu der Frage, ob du in dem Podcast Personalmangel besprechen möchtest?
Gute Frage. Grundsätzlich, weil ich glaube, dass wir das Thema ein bisschen in einer größeren Dimension betrachten müssen. Also das, du sprichst von Personalmangel, dann hat man erstmal das Gefühl, okay, es fehlen überall Menschen. Wenn man sich die ganze Weltsituation anguckt, dann wissen wir, dass es eigentlich relativ viele Menschen auf der Welt gibt. Das heißt, wir können eigentlich dann auch darüber reden, was bedeutet Umverteilung in dieser Welt, wenn es dann eigentlich viele Menschen und genug Menschen gibt. Was bedeutet das für ein sehr wohlständiges Land wie Deutschland? Was muss es dafür tun, dass sich das ändert? Wenn es denn Menschen gibt und warum gibt es so Situationen, wie die einen Menschen im Meer ersaufen und die anderen klagen dann, dass wir unbedingt Menschen brauchen, die die Arbeit machen. Also da gibt es so gewisse Paradoxien in dieser Thematik, die ich interessanter finde noch, als nur sich zu fragen, braucht es den obligatorischen Tischkicker oder braucht es den Biokorb, also Bio-Obstkorb oder braucht es einfach irgendwie fancy New Work-Einrichtungen in den Organisationen und einfach mal so richtig nette Chefs? Also ist das das Mittel? Reicht das? Oder haben wir nicht eigentlich eine gesellschaftliche und politische Aufgabe auch als Unternehmen, uns da mehr einzusetzen? Und das ist was mir wichtig ist, weil ich glaube, dass wir also ja seit langer Zeit schon wissen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Das ist ja nicht neu. Das hat schon in den 70er Jahren angefangen und war klar und gab es erste sozusagen Zahlen darüber. Und jetzt sind wir so ein bisschen, huch, wo sind sie denn? Das ist so ein bisschen ähnlich auch wie bei der Klimakrise, finde ich, dass wir eigentlich so wirklich jahrzehntelang darauf zugeguckt haben und jetzt werden alle unruhig und schlagen 42-Stunden-Wochen vor oder Rente mit 70 oder 75 oder was man nicht auch noch alles machen könnte und verfehlt meines Erachtens damit die Debatten und Diskurse in der Gesellschaft und in den einzelnen Gruppen der Gesellschaft, die davon auch betroffen sind. Und ich freue mich, hier zu sein und mit euch darüber zu sprechen.
Ja, damit hast du ja schon mal die Latte ordentlich hochgelegt, ne? Das heißt, genau richtig gesagt, und Lutz kann gleich anschließen, es geht um eine gesellschaftliche Diskussion, die wir da haben und nicht sozusagen dieses eine kleine Thema, was man solitär betrachten kann. Lutz, warum bist du da?
Erstmal, ich freue mich natürlich auch hier zu sein und wenn du mich einlädst und man die Möglichkeit hat, auch mal eine Stunde lang über ein Thema zu sprechen, wo man normalerweise nicht sich die Möglichkeit hat, sich sozusagen auch mit spannenden Leuten auszutauschen. Ich glaube, was mich vor allem antreibt, ist aber auch, wie die Veränderungen, die sich zum Beispiel durch die Pandemie, aber eben auch durch Klimawandel und auch durch die das Bewusstsein schaffen, gerade bei den jetzigen BerufseinsteigerInnen manifestiert, dass sich gerade das Thema Klimawandel verbunden mit dem Fachkräftemangel als eine der größten Herausforderungen darstellt. Und ich das Gefühl habe, dass sich viele Menschen wegducken, dass viele Menschen auf den heiligen Gral warten, der sozusagen jetzt uns Probleme löst. Und dass man vor allem eben auch die Perspektive verliert, was eigentlich die zukünftige Generation möchte. Und ich glaube, mit bestimmten Ansätzen kann man es schaffen, Unternehmen von innen heraus zu transformieren. Ich glaube, man kann es schaffen, mit den richtigen Strukturen, mit Veränderungsprozessen, wie Entscheidungen getroffen werden, also in der Demokratisierung auch im Unternehmen, mit einer Bewusstseinsschaffung auf allen Ebenen, Dinge auch zu verändern. Also ich bin da auch grundsätzlich ein optimistischer Mensch, dass Veränderungen möglich sind. Dass am Ende die Summe an einzelnen Teilchen das große Ganze ergeben. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang, ehrlicherweise. Es gab in den letzten Jahren sehr viel Buzzwords, sehr viel Commitments, aber dann wirklich hat es eigentlich an den Taten gemangelt. Und diesen Prozess so zu begleiten, sich einzubringen, an den Rädchen zu drehen, wo ich so ein bisschen Einfluss habe, das macht mir Spaß. Und ich merke auch, dass man auch mal Leute wachrütteln kann. Also dass Veränderungen auch stattfinden, weil Menschen das einfach nicht so auf dem Schirm haben oder sich nicht in der Rolle gesehen haben. Also man kann, glaube ich, Veränderungen auch durch Bewusstseinsschaffung herbeiführen.
Ich hatte ja in dem besagten Magazin Neue Narrative jetzt das Glück, in der ersten Folge dabei zu sein. Und jetzt fällt mir gerade die wunderbare Verbindung der Überschrift, die ich damals gewählt habe, ein zu diesem Thema. Nämlich, das hieß Trash or Crash. Ja, also entweder fährt das komplett gegen die Wand, was wir jetzt ja gerade in diesen vielen Bereichen, die jetzt schon genannt wurden, erleben. Ja, also das gibt Probleme, die einfach sozusagen sich jetzt so zuspitzen, dass es irgendwann crashen wird. Oder die Alternative, das war damals ein Blockchain-Beitrag, um das zu erläutern, ist halt zu sagen, sollten wir das jetzt in die Tonne hauen? Also auf der grünen Wiese anzufangen, ein Unternehmen aufzubauen, ist natürlich viel einfacher, als was du gerade sagtest, Lutz, von innen heraus sowas zu reformieren. Geht sowas überhaupt? Kann man den Unternehmen einen Vorwurf machen, wenn sie es nicht hinkriegen, weil man eben auch von innen heraus das verändern kann? Oder geht es eigentlich nur, indem man irgendwas Altes kaputt macht, damit man es komplett neu bauen kann? So an euch beide. Also wer mag, fängt an, bitte.
Ich nehme jetzt auch die Reihenfolge wieder auf. Ich glaube, man kann ihnen einen Vorwurf machen, weil es eben geht. Also wer die Transformation wirklich überhaupt nicht hinbekommt, in welche Richtung auch immer, der hat es nicht genug gewollt, ehrlicherweise. Also es ist natürlich immer auf der einen Seite einfach zu sagen, ja, grüne Wiese und dann macht man das so. Aber was man, glaube ich, gar nicht unterschätzen darf, ist, dass die die Sozialisierung, die wir alle mitbringen, wie funktionieren Organisationen, was ist Erfolg, wen stellen wir ein, auf welche gesellschaftlichen Gruppen haben wir welche Perspektive und halten die deswegen für fähig oder nicht fähig, wie denken bestimmte Generationen über andere Generationen und halten sie deswegen für zu fordernd, zu frech, zu faul, zu was auch immer, also was für schöne Dinge da so alle passieren, die kann durchaus auch ein 26-jähriger Gründer haben, der beispielsweise auf seine Art und Weise, also auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben groß geworden ist. Und mit dieser Art der Sozialisierung geht ja irgendeine Geisteshaltung einher. Und die trage ich natürlich dann auch in mein Unternehmen. Und wenn ich da dann loslege, dann kann ich auch nach 2 Jahren schon das gleiche Problem haben. Ja, also dann ist zwar die grüne Wiese da und ich kann irgendwie sagen, ich bestimme und vielleicht, weil ich selber jung bin, ziehe ich eher junge Menschen an und weil ich dann mehr Software-Tools benutze, ziehe ich auch mehr junge Menschen an, die diese Software-Tools beherrschen, dann bin ich tendenziell eher altersdiskriminierend im Sinne von, dass ich eben alten Menschen vielleicht manchmal den Weg in meine Organisation erschwere. Aber ich würde sagen, beide können ihre Herausforderungen haben. Natürlich ist es mit einem Unternehmen, was so groß ist wie ein Staat, ja, was irgendwie international tätig ist, was deswegen auch sowieso eine ganz andere kulturelle Herausforderung hat und dann andere, ganz andere Subkulturen entstehen. Also da gibt's ja nicht so die eine große Kultur. Das ist immer dann stark so durch so ein Branding und so Mission und Vision. Wo wollen wir so als Gesamtorganisation hingeprägt? Aber das, was man so innen fühlt, sind super viele Subkulturen, die da entstehen und die wieder untereinander ganz unterschiedlich funktionieren. Das heißt, es gibt auch in großen Unternehmen Bereiche, in denen funktioniert das wunderbar und Bereiche, in denen ist eine absolute Katastrophe. Und das hat dann wiederum mit der Subkultur, der Führung und der Menschen, die dort vor Ort sind, zu tun. Und deswegen ist es für beide eine Herausforderung und für die, die länger dabei sind, in der Regel deswegen nochmal eine andere Herausforderung, weil sie schon viel länger in dieser Art von Organisation sozialisiert sind und auch gelernt haben, wofür gibt's Bestrafung, wofür gibt's Belohnung, wann sollte ich meine Klappe halten, wann bringe ich mich ein. Wer schafft hier was? Was bedeutet hier Status? Womit kann ich mich hier identifizieren und mich deswegen auch in meinem Leben irgendwie in der Gesellschaft einfügen? Weswegen gebe ich deswegen Titel nicht so gerne ab? Und dann verstehe ich auch nicht so ganz, warum Menschen aus, ich vermute, Lutz und meiner Generation sagen, was soll der scheiß Dienstwagen? Das interessiert mich überhaupt nicht. Oder warum kann ich hier nicht einfach selber entscheiden, bei diesen ganz banalen Dingen, wann ich ins Homeoffice gehe? Wieso ist es nicht möglich, die Führungspositionen als Tandem auszuschreiben, damit es Menschen in Teilzeit möglich ist, in Führung aufzusteigen und so weiter? Genau, also man muss es dann einfach nur sehr wollen, um das nochmal zu sagen. Und es geht.
Ja, also wir hatten in den letzten Jahren mit ganz vielen großen Unternehmen gearbeitet und das eine Phänomen, was ich durch die Bank immer festgestellt habe, ist, dass in diesen mittleren Entscheidungsebenen oder Entscheiderebenen eigentlich selten Entscheidungen getroffen werden, sondern sie werden immer sozusagen verschoben, vertagt in die nächste Ebene. Also man dreht da sehr viele Kreise, man hat sehr viele Konversationen und ich hoffe, dass man sozusagen diesen vicious circle irgendwie unterbrechen kann bei so einem wichtigen Thema. Und die Frage ist, so wie du einleitend gesagt hast, wie hattest du es nochmal genannt? Trash or Crash?
Ja, Trash or Crash, genau.
Jakob Bilderbell spricht von Design or Disaster. Finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, weil wir laufen ja sozusagen auch auf eine Katastrophe zu. Und die Frage ist, wollen wir sozusagen immer nur reagieren auf Prozesse oder wollen wir agieren? Wollen wir das Zepter in der Hand haben? Wollen wir den Weg designen gemeinsam und proaktiv sein oder wollen wir sozusagen immer warten, bis sozusagen eine nächste Katastrophe eintritt, auf die wir dann reagieren? Und ich habe wenig Einfluss auf Geschäftsführung. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein Bewusstsein geschaffen werden. Da muss politisch Druck erzeugt werden oder auch von Konsumentenseite, dass sich das Unternehmen sozusagen von oben erstmal Ziele setzt. Aber die Frage ist ja, wie realistisch sind diese Ziele? Wie werden die umgesetzt? Und daran hapert es dann meistens. Und es ist halt nicht damit getan, dass ich beispielsweise eine Nachhaltigkeitsabteilung im Unternehmen habe, die dann an Schräubchen drehen und Zahlen jonglieren, sondern es muss sozusagen eine Bewegung im Unternehmen geben. Und die muss sozusagen eine breite Basis haben, sonst sind die Leute, die den Zeigefinger heben oder die Veränderung wollen immer die Außenseite im Unternehmen, das möchte man ja auch nicht sein. Also an einem gewissen Punkt kann man die Rolle einnehmen, aber irgendwann wird man unangenehm und da wird man vielleicht eher kaltgestellt. Da glaube ich, muss sich vor allem was verändern. Eigentlich müsste diese Person, die zum Bewusstsein schaffen im Unternehmen, eher ausgezeichnet werden, supportet werden, ihnen Ressourcen bereitgestellt werden, anstatt dass man versucht, das Unbequeme so zu umschiffen.
Jetzt hast du gerade das Thema Nachhaltigkeit aufgebracht. Ich meine, wir müssen ja sowieso mal vielleicht noch ein bisschen differenzieren, aber irgendwie gehört das ja alles zusammen. Ja? Also dass die Frage des Personals, der Führung, der Diversität, der Nachhaltigkeit etc. Es scheint ja so oder ist de facto so, dass man nichts solitär betrachten kann, was wir ja gerne tun. Ja? Also ich habe in meinem Wirtschaftsstudium das noch gelernt. Ceteris paribus hieß das. Ne? Alles andere bleibt mal gleich und wir betrachten nur den Arbeitsmarkt beispielsweise. Scheint ja nicht zu gehen. Sag doch mal aus deiner Perspektive auch mit der neuen Initiative, was ihr unter Nachhaltigkeit versteht, damit das dann sozusagen auch überlegt werden kann, wie man das richtig verankert und glaubwürdig nach draußen transportiert und nicht nur als neuen Lack für ein altes Auto.
Na, in den meisten Branchen, die Zukunftsbranchen, da haben wir mittlerweile in diesem Arbeitsmarkt einen Käufermarkt. Das heißt, die Zielgruppe entscheidet, wo sie arbeiten möchten, wie sie arbeiten möchten, wann sie arbeiten möchten und zu welchen Konditionen. Und das ist bei vielen Unternehmen noch nicht angekommen. So langsam kommt es bei denen an, weil sie wirklich einen Fachkräftemangel haben. Aber es gab ganz viele Anzeichen in den letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen. Also wir machen das jetzt schon seit 15 Jahren. Gerade im IT-Bereich, aber auch in Pflegeberufen beispielsweise, gibt es diesen Mangel und da muss man sich als Arbeitgeber verändern. Da muss man Angebote schaffen, da muss man Strukturen verändern und die sind eben, also Nachhaltigkeit verstehen wir in einem tatsächlich mehr als eine reine ökologische Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen unabdingbar. Aber wir sprechen auch davon, wie man Arbeitszeitmodelle, wie man dieses Thema New Work im Unternehmen implementiert, wie man sich mit überhaupt mit Unternehmenskultur auch beschäftigt, dass das eben auch von der Breite getragen wird. Also eben auch diese Mentalität, mal jemand nur für ein Jahr zu beschäftigen, aber auch übrigens auch auf Arbeitnehmerseite, soll es eben auch eine Veränderung geben. Man muss sich auch Dinge mal committen, auch für einen längeren Zeitraum, sich einbringen in Arbeitskreise, auch jenseits sozusagen der eigentlichen Jobbeschreibung. Also wenn man das Thema ernst nimmt, dann kann man eben nicht in Silos denken, sondern muss das ein bisschen breiter denken. Und diese Initiative, die wir gegründet haben, die fokussiert sich vor allem auf Talente, also Menschen, die jetzt in diese, also BerufseinsteigerInnen, vor allem Studierende, Absolventinnen, die sich jetzt entscheiden können, wo fangen sie an. Und sie können sich natürlich, sag ich mal, ins gemachte Nest setzen, also in Unternehmen anfangen, die schon nachhaltig arbeiten und sich sehr viel vorgenommen haben und ein Manifest haben und Ziele ausgeschrieben haben und da auch alle sehr motiviert dran arbeiten. Aber das ist ein Bruchteil der Unternehmen in Deutschland. Also da reden wir, wenn wir mal die Jobbörsen angucken, von vielleicht 4.000 und 5.000 Unternehmen. Es gibt 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Was ist mit der großen Masse, die eigentlich noch vor dieser Transformation stehen, da werden diese Leute händeringend gebraucht, die von innen heraus diese Veränderung mit vorantreiben. Und das ist so eines der größten Ziele, die wir uns vorgenommen haben, dass wir sagen, das können wir nicht den Nachhaltigkeitsabteilungen überlassen, das können wir nicht den Geschäftsführungen überlassen. Eigentlich muss die Personalabteilung hier eine wichtige Rolle einnehmen. Und das ist auch schon eine große, eigentlich schon ein großes Vorhaben, weil Personalabteilungen oftmals nur so als Dienstleister im Unternehmen gesehen werden. Nice to have, ihr macht hier so ein bisschen, kümmert euch so ein bisschen um das Feel-Good im Unternehmen oder macht nur reine bürokratische Aufgaben. Und jetzt sagen wir, wow, ihr habt hier einen richtigen Hebel, in dem ihr die richtigen Leute findet, die uns von innen heraus das Unternehmen transformieren und an diesem Ziel gemeinsam arbeiten. Ich sage nicht, dass es sehr visionär ist. Also da stehen ganz viele Unternehmen vor einer großen Herausforderung. Aber wenn man so ein Thema annehmen in Angriff nehmen möchte, dann glaube ich, braucht man diese Partnerschaften im Unternehmen. Man braucht die Allianzen im Unternehmen, in allen Abteilungen, die an diesem Ziel mitarbeiten. Und man kann es nicht einer Abteilung überlassen oder einer Person, die sich da wahrscheinlich wund läuft, auf diesem Weg.
Kann ich was direkt ergänzen oder hast du noch eine Frage dazu, Frank? Ich würde direkt was ergänzen wollen.
Mir geht das alles durch den Kopf, aber natürlich, klar.
Unterbrich mich bitte, wenn du einen wichtigen Gedanken hast. mir ist gerade durch den Kopf gegangen, als ich dir zugehört habe, Lutz, dass man natürlich auch nicht erwarten kann, ohne zu wissen, wohin transformiere ich mich denn? Also was ist denn mein grobes Ziel, ja, in der Transformation? Wenn wir in komplexen Umwelten sind, dann ist ja irgendwie klar, wir müssen wahrscheinlich eher in iterativen Schleifen denken. Also sagen wir haben so eine Idee, wo wir irgendwie hinwollen. Wir wollen ein zukunftsfähiges, schnell bewegliches, anpassungsfähiges, möglichst mitarbeiterinnenfreundliches, offenes Unternehmen sein, das der Gesellschaft nicht schadet, sondern möglichst demokratische Strukturen fördert. Die sind ja, und das im weitesten Sinne, dass ich eben keine Produkte anbiete, die entweder in ihrer Lieferkette oder in ihrem Material oder was auch immer Dinge benötigen, die dafür sorgen, dass an anderen Stellen in der Welt Schaden angerichtet wird. Das heißt, das ist ja auch eben nicht nur diese soziale Ebene, also Nachhaltigkeit hat ja nicht nur die soziale Ebene, die du beschrieben hast, dass es auch darum geht, dass es irgendwie einen coolen Arbeitsplatz gibt und dass Menschen sich dort wohlfühlen und dort bleiben wollen, sondern es hat ja auch den Effekt, dass viele große Organisationen, deswegen ist ja auch in der Wirtschaft so ein großer Hebel, was dieses Thema angeht, jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass die Klimakrise da ist, wo sie jetzt ist, ohne Konsequenzen zu haben und dass Menschen, die jetzt in den berüchtigten Booten auf dem Ozean treiben, fliehen müssen aus diesen Gründen, weil bei denen die Klimakrise natürlich als erstes bemerkbar wird. Das heißt also, das so, um diese Zusammenhänge nochmal festzustellen. Wenn ich mich als Organisation dazu entscheide, mich zu transformieren, dann kann ich sagen, ja, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr New Work machen, weil ich glaube, wir kriegen Fachkräftemangel und wir brauchen die coolen Leute bei uns. Das ist dann so Konzern A klaut per Konzern B und die Menschen bietet irgendwie ein bisschen mehr Cash oder ein bisschen mehr Feelgood oder ein bisschen mehr Flexibilität oder Agentur Y ist weniger sexistisch oder so, ja. Also, das sind ja alles relevante Themen, wo jetzt halt so, weil sich auch, das muss man ja auch so sagen, weil sich bottom-up in der Gesellschaft Gruppen gebildet haben, die gesagt haben, ey Freunde, so geht es nicht mehr. Wir möchten in so einem Umfeld nicht mehr arbeiten, weil wir seit vielen, vielen Jahren hier immer in irgendeiner Form als marginalisierte Gruppe nicht gehört werden. Und jetzt ist so, oh mein Gott, wir brauchen diese jungen, frechen Leute, die sich irgendwie engagieren, weil wir kriegen irgendwie zu wenig Mitarbeitende. Das hängt ja alles miteinander zusammen. So. Und ich glaube, deswegen ist diese Frage, wohin geht's denn als Transformation, die klingt zwar erstmal einfach, aber sie ist saukomplex. Also auch, wo fangen wir an? Wo ist denn unser erster Hebel? Was bedeutet für eine Agentur, nachhaltig zu sein in ihrer, also das bedeutet in den Werbebotschaften, welche Partner suche ich mir aus? Für wen mache ich, beispielsweise, wenn ich jetzt klassische Werbeagentur nehme ich mal, für wen werbe ich überhaupt? Das ist ein politisches Statement für mich als Agentur. Wen lehne ich ab als Kunden? Kann ich mir das erlauben? Wenn ich den Kunden ablehne, dann habe ich womöglich in meiner Liquidität ein Problem und kann die Mitarbeitenden nicht bezahlen, die aber, weil ich diesen Kunden ablehne, zu mir als Mitarbeitende kommen wollen. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen, auf denen Organisationen da, glaube ich, nachdenken müssen. Und was natürlich auch ein Problem ist, nicht nur bei den Großen, die Großen haben eh ein Vertrauensproblem. Ja, also das ist unter privilegiert groß gewordenen Menschen, die dann auch zum Beispiel einen akademischen Hintergrund haben, die können sich's aussuchen, mehr oder weniger. Und die haben natürlich ein großes skeptisches Gefühl und haben mehr Macht, was ich ja erstmal total befürworte. Also durch diesen Fachkräftemangel wandert Macht hin zu den Menschen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Also hin zu den Arbeiterinnen und Arbeitern, wenn man die Akademiker da mal mit einschließt und nicht den alten Arbeiter- und Arbeiterinnenbegriff nimmt. Das heißt, es ist einerseits total positiv und auf der anderen Seite muss ich als Organisation mich ungefähr 15 bis 20 bis 30 bis 40 Fragen stellen und die auch im Zusammenhang denken können und beantworten können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil in den Organisationen erstens ganz viele unterschiedliche Leute an diesen Stellen sitzen. Es gibt auch wenige, die so den Gesamtüberblick haben. Umso größer die Organisation ist, umso weniger. Und deswegen ist es, glaube ich, einerseits wichtig, jetzt komme ich zu dem, was du gerade gesagt hast, Lutz, dass Leute reinkommen und wir den Wunsch haben, dass die dann diese Organisation verändern. Sie müssen aber auch gelassen werden. Die müssen Banden bilden können. Die müssen progressiv sein können. Die müssen stressen dürfen. Die werden richtig unangenehm. Also umso vielfältiger ich meine Organisation aufstelle, und zwar eben über wirklich alle Diskriminierungsformen hinweg, umso anstrengender wird es. Also das auch nur, das muss man, dafür muss man bereit sein. Es wird nicht mehr so cozy und nett sein, weil alle sind halt irgendwie relativ homogene Gruppe und wir sind irgendwie einer Meinung, sondern es wird stressiger und anstrengender und man wird die Debatten führen müssen, die auch auf Social Media geführt werden und die hitzig sind und wo man sich eben auch vorwerfen lassen muss, dass eine Menge irgendwie schiefläuft in der Organisation. Und dann müssen beide Seiten natürlich aber auch Dialogbereitschaft haben und sich auch Zeit nehmen, dass sich das entwickelt, weil das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da ist auf allen Seiten und auf der Seite derjenigen, die sehr privilegiert groß geworden sind, einfach jede Menge Bildungsarbeit zu tun und das dauert auch eine ganze Weile. Ja, und deswegen so dieses nochmal hingucken, wo wollen wir hin, womit fangen wir an, was trauen wir uns auch in unserer jetzigen Kompetenz als erstes zu, wen brauchen wir dafür? Und dieses wen brauchen wir dafür ist ja auch genau im Hiring dann die Frage. Nicht nur, wir brauchen irgendwie junge Leute, sondern welche jungen Leute wollen wir denn, um welchen Schritt unserer Transformation eigentlich schaffen zu können? Und wenn man das weiß, dann hat man schon relativ viel verstanden, glaube ich.
Ja, und ich würde nur ergänzen, du hast einen wichtigen Aspekt gesagt, Weiterbildung. Ich glaube, das Thema ist ein Thema, wo man ständig auch lernen muss und das natürlich außerhalb der eigentlichen Job, der Jobbeschreibung. Also das Thema ist ein ständiges Lernen, sozusagen on the job. Und es kostet auch Ressourcen. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Es wird nicht günstig sein, und es muss die Bereitschaft von Unternehmen da sein, auch da zu investieren. Also die Komplexität ist da. Und vielleicht nochmal einen weiteren Punkt zur Komplexität beizutragen. Es gibt natürlich auch nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, bei denen dieses Bewusstsein noch nicht angekommen ist. Es gibt es auf der Kundenseite, es gibt es im Unternehmen, die man auch überzeugen muss, und es gibt es auch auf der Seite der Talente. Also wir haben jetzt auch gerade eine Befragung durchgeführt und wir sehen schon, dass das Bewusstsein sehr hoch ist und auch deutlich höher ist als in den letzten Jahren. Aber was unsere Befragung, wir haben ungefähr 500 Studierende an technischen Hochschulen befragt. Ein Aspekt ist aber auch, dass denen das, diese Sache sehr wichtig ist, das sind zwischen 8 und 12%. Also es ist den Leuten wichtig und sie würden vielleicht auch präferieren, in einem Unternehmen zu arbeiten, das sich damit beschäftigt und dort fortschrittlich ist und Veränderung vorzeigen kann oder Strukturen hat, die einen einladen, dort mitzuwirken. Aber denen das sehr wichtig ist, die auch sagen, da arbeite ich nicht, das ist noch immer ein recht kleiner Prozentsatz bei den Studierenden. Also deswegen, das Bewusstsein ist bei uns da, würde ich jetzt mal behaupten, auch da spreche ich für uns drei vielleicht, aber wir sind da noch nicht an dem Punkt, wo bei allen das in seiner Dimension angekommen ist.
Wobei ich da ganz kurz auch noch einen Gedanken hinzufügen möchte. Man fragt AkademikerInnen an technischen Hochschulen, das ist ein bestimmtes Publikum, das sind mit Sicherheit großteilig weiße Menschen, das sind vermutlich auch großteilig Menschen, also wir wissen ja an prozentual, wie viele Menschen aus Arbeiterkinderfamilien beispielsweise überhaupt studieren, es werden also weniger, deutlich weniger sein, es werden auch insgesamt weniger Menschen sein, die in irgendeiner Form von Diskriminierung betroffen sind, mit Sicherheit sind das definitiv weniger, aber das nur nochmal so das ist ja so, ist klar, die Minderheit wird jetzt gesellschaftlich und politisch im Diskurs mehr gehört, weil sie aktivistisch sehr laut und stark ist, was super wichtig ist. Anteilig ist es natürlich trotzdem gerade an bestimmten Institutionen nur ein Teil der Gruppe. Und dann muss man ja noch dazu sehen, ja, bei ganz vielen ist der Druck, überhaupt einen guten Job zu kriegen und überhaupt zu arbeiten und überhaupt in so eine, also so groß und Schritt zum Beispiel anders zu machen, als es im Elternhaus war oder das erste Kind zu sein, was studiert hat in der Familie oder, da ist ein Job haben erstmal mega geil und dann natürlich machst du dann auch Abstriche. Und das hat ja wiederum damit zu tun, wie wir sozialisiert werden, womit wir uns zufrieden geben. Es gibt ja auch ganz viele, das ist ja auch ein absurdes und bekanntes Phänomen, dass sich relativ privilegierte Menschen über einige Dinge viel, viel mehr aufregen als weniger privilegierte zum Teil, weil die haben ja auch die Zeit und den Luxus und die können sich halt aufregen und vergessen dabei dann aber wiederum die Probleme von Leuten, die anders sozialisiert worden sind. Deswegen, ja, das nur nochmal so als Ergänzung. Also ich glaube, wenn man mal so eine ganz repräsentative Umfrage macht, obwohl ich die Zahl trotzdem auch beeindruckend finde, hätte auch gedacht, dass es ein bisschen mehr sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Zahl vielleicht sogar nochmal ein bisschen anders ist. Hm. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht genau.
Ich möchte mal alles, was ich mir gerade zwischendrin aufgespart habe, versuchen, so nochmal vielleicht so ein bisschen einzufangen. Also erstens, Lutz, als du das Thema Nachhaltigkeit erklärt hast, da kam mir der Gedanke, der mir häufig bei vielen Dingen kommt, wo man so sagt, ist doch eigentlich ein No-Brainer, ne? Also wie man so sagt, ne? Also nachhaltig zu handeln, das in all diesen Facetten, die du beschrieben hast, ist ja sowas, wo man sagt, ja, wieso soll ich jetzt nicht nachhaltig handeln? Also es ist eigentlich klar, ja, das finde ich auch immer bei der Überlegung, die ja, das haben wir ja gerade schon gesehen, die ja eine hohe Komplexität hat, interessant zu sagen, okay, was sind denn diese absoluten No-Brainer, wo man sagen kann, das ist so, das ist de facto so. Vieles ist ja fragwürdig und mal so, als Unternehmen sich für irgendwas zu entscheiden, ist wahrscheinlich häufig auch, das war so ein zweiter Gedanke, etwas, wo man sagen muss, naja, ich wähle aus dem Schlechten das Beste raus, ja, weil man eben nicht alles optimieren kann. Aber es gibt eben, wie gesagt, solche Themen, wo man sagt, das ist einfach logisch. Das ist so logisch und da gibt es kaum außer verschrobene Rechte oder wie auch immer Argumente, wo man sagen kann, es gibt keinen Grund, einen Menschen wegen was auch immer zu diskriminieren, beispielsweise. Ist so ein No-Brainer, wo man sagen muss, ist so. Deswegen muss man da nicht weiter drüber nachdenken, sage ich mal. Für die meisten nicht, schon klar. Ich sehe eure Reaktion. Das andere ist, und da habe ich auch letztens unter anderem über BlackRock gelesen, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ne, dass die von Nachhaltigkeit sprechen, ihre Unternehmensbeteiligung als Investitionsfirma, die größte der Welt, in die Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Das heißt, das, was früher ein Unternehmen ausgemacht hat, nämlich Geld zu verdienen. Also mit diesem Argument, auch heute noch, ist ja allem Genüge getan. Ich verdiene Geld. Wenn ich Geld verdiene, kann ich Mitarbeiter bezahlen, dann wächst der Wohlstand etc. Ich kann das, was ich als Gewinn einfahre, wieder investieren zum Wohle aller, bla bla bla, diese ganze Geschichte. Die, auch so ein No-Brainer, ist ja vorbei. Also wir wissen, dass eine reine Gewinnorientierung nicht mehr möglich ist. Also so DAX-Unternehmen, Börsenwerte etc., ich meine, das ist noch die Realität, aber wir haben ja gerade schon gesehen, dass die Facetten, die ein Unternehmen bestimmen, sehr, sehr viel vielfältiger werden. So, und letzter Punkt aus meiner Sicht, wie gesagt, ich versuche nur einzufangen und das loszuwerden, was mir eingefallen ist, als ihr spracht, ist halt, okay, welches ist denn jetzt der Hebel, den wir haben? Und ich sage immer auch in meinen Vorträgen, der wesentliche Hebel, den alle haben, ist unsere individuelle Entscheidung. So wie Lutz auch gesagt hat, na, ich entscheide mich, wo ich anfange zu arbeiten. Ich entscheide mich dafür, mit dem Zug zu fahren und nicht mit dem Auto. Ich entscheide mich gegen eine Plastiktüte und so weiter und so fort. Das sind individuelle Entscheidungen, die ja jeder treffen kann. Und die jetzt als Frage an euch zurückgegeben, vielleicht der wesentliche Hebel sind, im Grunde Menschen darin weiterzubilden, dass sie diese Entscheidung weise treffen. Und eben nicht nur die Minderheit, die es jetzt noch ist, klar ist es eine Minderheit irgendwie, sondern dass die Minderheit halt immer weiter wächst. Und diese Minderheit im Grunde so viel Einfluss auf andere ausübt, dass im Grunde so ein Verhalten irgendwann in hoffentlich naher Zukunft sozusagen normal ist. Oder? Ich meine, ausgehend von Minderheiten ist doch immer der Fall. Deswegen wundern die 12% wahrscheinlich, egal in welcher Grundgesamtheit, eigentlich nicht so sehr. Ne? So, das muss ich loswerden. Entschuldigung. Aber das waren so all die Gedanken, die mit der Unternehmensführung und mit den Mitarbeitern zu tun haben. Das sind so die beiden Hebel ja eigentlich, an denen man ansetzen kann. Und der eine Hebel, die Mitarbeiter, sage ich mal, ist Lutz' Thema. Und der andere Hebel, Organisations-, Unternehmensentwicklung, Führung, ist dein Hebel, Lena. Perfekte Wahl, oder?
Ja, du hast gerade so ein paar Sachen gesagt, die bei mir natürlich auch immer wieder aufpoppen und ich auch noch nicht so finale Entscheidung für mich gerade getroffen habe. Also es gibt, dass BlackRock jetzt zum Beispiel in Oatly investiert oder dass jetzt Burger King fleischlos wird. Das sind natürlich erstmal Veränderungen, wo man sagen kann, ja, auf der anderen Seite, also da verändert sich was in Positiven für die beispielsweise Tierhaltung und vielleicht gibt's hier auch Lösungen für die Versorgung von, ich meine, wir steuern ja auf die 10 Milliarden Menschen zu in den nächsten Jahren, die wollen ja versorgt werden. Vielleicht vielleicht verzichten wir auch zukünftig auf Silizium und Batterien. Keine Ahnung, was sozusagen für Veränderungen herbeiführen, die auf der anderen Seite weniger negativ auswirken. Aber insgesamt sind es natürlich trotzdem schlechte Arbeitsbedingungen in solchen Läden. Es sind trotzdem auch Investoren, die auch weiterhin in Unternehmen investieren, die negative Auswirkungen haben. Also ich würde sozusagen diese Komplexität, die hier herrscht, die kann ich zumindest für mich, da habe ich noch keine Lösung für. Ich kann nur sagen, es ist tendenziell erstmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es wird unser Problem nicht lösen, es wird es vielleicht nur verlagern. Deswegen ist halt mein Ansatz, erstmal zu gucken, ich bin da sehr pragmatisch, wo ist mein Einfluss? Also wo kann ich Einfluss generieren? Wo gibt es einen Hebel? Es ist auch sehr einfach zu sagen, jeder entscheidet sich für Zug oder Flug oder Verzicht auf Plastiktüten. Aber da ist für mich noch wirklich kein Hebel da, den ich wirklich für spannend finde, unternehmerisch zu verändern. Also mein Einfluss, ich bin jetzt keine Werbeagentur, sondern ich versuche sozusagen dort anzusetzen, wo ich meine, dass man eben mehr Veränderungen herbeiführen kann. Und an dem Punkt bin ich gerade und ich glaube auch, die Initiative, die wir gegründet haben, hat auch noch nicht die perfekte Lösung in der Hand, aber wir haben zumindest jetzt einen Prozess gestartet, darüber zu sprechen, Menschen aufzurütteln, die in verantwortungsvollen Positionen sind. Und der Tanker muss sich halt in die richtige Richtung bewegen. Und das macht er momentan sehr, sehr zögerlich. Das ist nach wie vor meine. Und natürlich wird es auch oftmals, gibt es eben auch sowas wie Nebelkerzen, dass eben sehr viel auch Marketing betrieben wird und sehr viel Greenwashing passiert, was leider, den Menschen, die es ernst nehmen, auch nicht gerade hilfreich erscheint.
Das gibt es ja auch bei Sozialunternehmern, wie wir in letzter Zeit erfahren haben, immer wieder. Also das ist ja, ne, da merkt man ja auch, dass das Thema der persönlichen Bereicherung ist ein grundsätzlich menschliches Problem, würde ich sagen erstmal. Ne? Ich will da nochmal kurz auf diese eine Perspektive, das Individuum muss sich nur richtig entscheiden. Ja, das ist ein Narrativ übrigens, was ja sehr stark durch BP getrieben wurde. Ne? Die Bevölkerung hat sozusagen die Macht, die muss sich halt nur entscheiden, das Richtige einzukaufen und dann regelt der Markt. Das ist ja so der alte, das ist genauso wie mit dem Trickle-Down-Effekt, der halt überhaupt nicht funktioniert, weil wir sind gar nicht alle reich geworden, sondern der Abstand zwischen großen Vermögen und gar nichts wird immer größer zurzeit. Es schadet unseren Demokratien. Also wir merken überall, dass es richtig, also die Hütte brennt schon. Ich glaube auch nicht so, wir haben bald eine Katastrophe, sondern also wir sind mittendrin so. Das ist nicht nur der Anfang, sondern wir sind da schon eine ganze Weile und noch fühlt es sich für diejenigen, und da, ne, ich bin ja super privilegiert auch, für die fühlt sich das noch relativ nett an irgendwie, weil man das eben durch den Wohlstand von sich noch eine Weile fernhalten kann. Und dann merkt man so an so manchen Stellen so, okay, der Rhein trägt irgendwie gar nicht genug Wasser, das ist ja gar nicht so cool irgendwie. Also es kommen ja jetzt auch ganz viele Dinge zusammen, die kommen ja nicht aus Zufall zusammen, sondern die kommen zusammen, weil die Situationen immer kritischer werden und immer problematischer, und weil natürlich die einen die einen Mächte versuchen, das alte System zu erhalten. Und deswegen, so meines Erachtens, wenn ich das so groß betrachte, gibt es da so ein großes Aufbäumen, zu versuchen, das alte System zu erhalten. Deswegen eine große Bewegung. Und wir haben aktuell mehr Autokratien als Demokratien in der Welt, in so eine Richtung. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine starke Bewegung in die Richtung, dass wir irgendwie merken, wir müssen was für diesen Planeten tun, wir müssen was dafür tun, dass wir irgendwie als Menschen hier noch eine gute Zeit haben können, wir müssen was dafür tun, dass die Menschen, die nach uns kommen, hier noch eine gute Zeit haben. Und da finde ich, Menschen, die Arbeit suchen, die Arbeit möchten, die dürfen den Anspruch haben und Organisationen müssen das klären, dass sie einen Arbeitgeber finden, der fair ist und der keine Scheiße baut, sage ich jetzt mal so banal. Ja, also die Organisation hat die Macht, die hat das Vermögen, die ist in der Lage. Und klar, wenn sie kleiner ist, hat sie weniger Möglichkeiten, aber es ist ja auch so, dass viele kleine Organisationen eher sich leichter damit tun, sich auf nachhaltigere Prozesse umzustellen, auf fairere Situationen für ArbeitnehmerInnen und so weiter. Also ich finde schon, dass man da nicht Organisationen verschonen sollte. Oh Mensch, ja, das ist ja auch schwer und das dauert ja auch. Ja, das dauert alles so, aber ihr habt auch echt schon lange Zeit gehabt und ihr habt es euch halt einfach auch sehr bequem gemacht. Also da bin ich so ein bisschen gnadenloser und denke auch so jetzt aber mal, dann gebt mal Gas, weil ihr habt seit Jahren, also so ein bisschen vom Bild her gesprochen, ihr sitzt seit Jahrzehnten in einer Couch und lasst euch den Kaffee reichen. Und jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen bewegen und jetzt ist so, ach Gott, ja Mensch, das ist ja alles so beschwerlich. So, ja, andere Menschen haben es immer schon ein bisschen schwieriger in der Welt und die beschweren sich auch nicht, sondern die arbeiten dann für Dumpinglöhne für diese Organisation. Und das auch nochmal als von der Systemfrage her, der Kapitalismus oder die Art, wie wir gerade Geld verdienen, der lebt davon, dass wir Menschen haben, die zu Dumpinglöhnen arbeiten. Der lebt dann davon, dass wir eben nicht den Tariflohn bezahlen und dass wir nicht den Mindestlohn bezahlen. Und wenn das dann nicht die deutschen Arbeiter, ArbeitnehmerInnen sind oder die eben, also egal wo, aber da, wo sie als Mitarbeitende in Deutschland leben und sagen können, ich habe hier Anspruch auf Mindestlohn und in so einem Arbeitsverhältnis festangestellt arbeiten können, wenn das nicht der Fall ist, entweder weil sie frei sind oder weil sie durch einen Subunternehmer beauftragt werden oder weil dieser Subbeauftragte dann wiederum Menschen in der EU, aber in, was weiß ich, Serbien oder Tomatenpflücker und Pflückerinnen in Italien und so weiter, die alle unter hochmafiösen Strukturen arbeiten müssen, die fallen alle schon wunderbar durchs Netz. Ne? Also da müssen wir, glaube ich, immer noch mal eine Runde weiter gucken. Und es ist ja auch nicht so, dass das so geheimes Wissen ist, dass das so, oh, jetzt hat es irgendwie jemand mal gesagt und krass, sondern da gibt's Dokumentation auf Arte, ZDF, ARD, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch gerade ein bisschen angekratzt, aber unglaublich wichtig und demokratiefördernd. Also das ist Wissen, das haben wir alle. Wir müssen uns nur damit beschäftigen wollen. Und das ist verdammt noch mal die Aufgabe jetzt. Und da finde ich dann, klar, meine Aufgabe kann sein, mir zu überlegen, sollte ich 5-mal im Jahr fliegen oder nur einmal, aber auch da nochmal hingeguckt, wenn ich eine Familie habe, die in Vietnam lebt, dann sollte ich natürlich meine Familie besuchen dürfen. Und dann sollte ich nicht von meinen woken Kolleginnen oder Kollegen, obwohl Woke ja auch, also den Begriff sollte man eigentlich in dem Kontext jetzt streichen, weil das ist ja ein Begriff, der aus der schwarzen Bewegung kommt, bin ich selber jetzt in die Falle getappt, aber dann sollte ich mich nicht von meinen, ich sage jetzt mal, besser wissenden Kollegen und Kolleginnen, die sehr privilegiert groß geworden sind, dafür bashen lassen, dass ich meine Familie besuche und dass ich geflogen bin und nicht in irgendeinem ausgebauten Van jetzt durch die Alpen schipper und Bio-Limonade trinke und mir den Öko, weiß ich auch nicht, ja, also mir ein Öko-Sonnencreme auftrage oder so. Also da irgendwie immer noch mal zu gucken, da finde ich, sind die Zusammenhänge doch deutlich komplexer. Man muss differenzieren.
Ja, es wird uns halt nicht leicht gemacht, logischerweise, weil wir uns das in der Vergangenheit zu leicht gemacht haben, alle gemeinschaftlich jetzt mal gedacht. Jetzt mal beim Organisationsthema angesetzt. Kann denn überhaupt eine Unternehmensführung, sage ich jetzt mal, die Leute, die in Unternehmen, egal welche, wollen wir nicht spezifisch werden, kann so eine Unternehmensführung, die da jetzt sozusagen am Platz ist, sind die so weiterbildungs-, bildungswillig, fähig, Haben Sie die Möglichkeiten, so komplett anders zu denken oder ist das utopisch? Also ist das so gegen Mühlen gekämmt, zu sagen, dass dieselben Leute, die jetzt genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich soziale Verhältnisse in anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt in Kauf nehmen, um den Wert eines DAX-Unternehmens zu steigern, dass die jetzt plötzlich sagen, oh, jetzt machen wir das komplett anders. Geht das überhaupt? Was ja mein Argument ist, für jeden individuell geht das ja schon. Ja? Aber ein Unternehmen derart umzugestalten, Lutz, wie geht ihr das an? Ich meine, wenn du da in die Unternehmen reingehst und sagst, wir versuchen jetzt sozusagen sowas wie eine wirklich nachhaltige Agenda mal umzusetzen. Wie optimistisch bist du da, dass das klappt? Oder auf wie viele Leute triffst du, die sagen, ja, okay, wir meinen das wirklich, wirklich ernst?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Unser Bundeswirtschaftsminister hat ja vor ein paar Wochen ausgerufen, dass wir alle versuchen sollen und damit alle Unternehmen auch eingeschlossen 10% Gas einzusparen. Und natürlich, also ich bin überrascht davon, ne? In Berlin werden jetzt irgendwie Lichter ausgeschaltet und alle versuchen irgendwie Heizkosten zu sparen und so. Irgendwie bewegt sich gerade alle, weil es diesen Druck gibt, aber sie shiften das natürlich jetzt nicht in die richtige Richtung. Sie shiften das zwar zu Atomstrom und zu Öl und zu irgendwie anderen Energieträgern. Das heißt, ich sag mal so, grundsätzlich eine Veränderung ist möglich, wenn da der Druck da ist und wenn die Gesetzeslage so ist und wenn der Preis einen dazu treibt. Aber man muss es eben auch richtig steuern. Und ich glaube, das dauert, aber man braucht auch die richtigen Leute in der richtigen Funktion, das in die richtige Richtung zu treiben. Ich bin aber auch, ich möchte aber auch so realistisch sein, dass ich kenne kein systemrelevantes Unternehmen, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, der auch ein bisschen schwierig ist, aber zu sagen, ein Unternehmen, das jetzt im Ernährungsbereich sozusagen Massenversorgung macht oder Mobilität oder Energieversorgung, die sozusagen, die machen vielleicht manche Dinge weniger schlimm als andere, aber es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, wo ich sagen kann, die tragen irgendwie positiv dazu bei, weil sie eine Masse, einfach eine Masse an Ressourcen haben, Menschen, ganz viele Menschen beschäftigen und da auch in der Organisationsstrukturen Probleme gibt. Das heißt, es gibt nicht, für mich zumindest, kein Role Model, vielleicht hinzu, Lena, Unternehmen, wo du sagst, das ist das Unternehmen, an dem müssen wir uns alle orientieren. Aber je größer sie werden, natürlich ist es für eine kleine Agentur, die Marketing macht und das hochpreisig und dann auch mal einen Kunden ablehnt und so weiter, für die ist es einfacher, so ein bisschen zu manövrieren und sich relativ, also sich nicht nass zu machen in diesem Umfeld. Aber wir leben eben in einem Wirtschaftssystem, das geldgetrieben ist, das wo eben nicht gemeinwohlorientierte Unternehmen hier das Sagen haben, sondern die Rendite entscheidend ist. Und es ist unglaublich schwer sozusagen gegen jemand zu argumentieren, wenn eine Person mir sagt, aber das Unternehmen macht das und das doch immer noch falsch, dann muss ich dazu auch ja sagen. Also es gibt da, glaube ich, nicht das Role Model, dass man sich beziehen kann. Was ich sagen möchte ist, alles, was wir machen, ist ein Versuch, in die richtige Richtung zu kommen mit dem, was wir tun, die Leute weiterzubilden in diesem Bereich, die Leute ihnen auch Power zu geben, ein Versuch, den Menschen, die unangenehme Entscheidungen treffen wollen, denen mehr Macht zu verleihen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um zu hoffen, dass wir sozusagen ein bisschen besser werden in dem, was wir machen. Und vielleicht müssen wir uns auch vornehmen, einfach nur 5-10% besser zu werden jedes Jahr, von wo auch wir gerade immer sind, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt in 10 Jahren klimaneutral sein. Vielleicht ist es auch noch nicht der richtige. Vielleicht funktioniert das auch nicht so. Ich weiß es nicht, ich habe noch keine Lösung dafür. Also mein Ansatz ist wirklich sehr, sehr pragmatisch, wie ihr seht, aber glaube ich auch realistisch.
Ich meine, ist es nicht so, dass es das, bevor Lena, du die Frage beantworten solltest, ob du ein Unternehmen kennst, aber das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Wir können mehr Dinge richtig machen und weniger falsch. Einen höheren Anspruch, glaube ich, kann man nicht ausrufen. Kann man sagen, also wenn ein Unternehmen jetzt kommt und sagt, wir machen jetzt alles richtig, ist das ja für mich, egal welches Unternehmen das ist, sofort relativ unglaubwürdig. Wir sagen, okay, ein Schritt in die richtige Richtung oder fast richtige Richtung, meinetwegen ein bisschen zu sehr in die oder die, aber nicht da. Aber das muss reichen, weil dieser Anspruch, den die Wirtschaftswissenschaften, was ich schon vor Ewigkeiten mal studiert habe, haben, nämlich so nach dem Motto, so ist richtig und so müsst ihr das machen und dann funktioniert das. Das ist ja klar, dass der nicht mehr existiert. Lena, kennst du solche Unternehmen oder eins, wo du sagen würdest, die machen verdammt viel richtig, nicht alles, aber schon einiges?
Ich würde jetzt auch gar keins hervorheben wollen, weil ich glaube, man kann gar nicht alles richtig machen, weil wir uns ja als Gesellschaft auch verändern. Das heißt, es gibt immer wieder das fände ich auch fast traurig, wenn wir wenn alle alles richtig machen, dann was wäre dann noch unsere Aufgabe als Gesellschaft? Ne? Also verändern uns ja und deswegen wird es wahrscheinlich auch immer, also es ist eine Utopie, alles richtig zu machen. Und ich würde auch mich als Unternehmen nie hinstellen und zu sagen, wir machen jetzt alles richtig. Also das riecht ja dann auch schon, wenn ich mich hinstelle und sage, ja, wir machen jetzt dies, wir machen das, das riecht ja dann auch meistens schon so ein bisschen nach Employer Branding und so, hey, yo, gehören jetzt zu den Coolen und dann benutzen so relativ oldschoolige Unternehmen so Sprüche, wo man denkt so, ja, okay, es gibt welche, denen gelingt das gut, die BVG macht das sehr gut seit vielen Jahren, dass sie sich irgendwie durch diese Art der Kommunikation sehr stark in die Herzen der Öffentlichkeit, also BVG, wer nicht aus Berlin kommt, Berliner Verkehrsbetriebe, in die Herzen einer großen und breiten Masse irgendwie reingetragen hat, obwohl sie ein sehr verstaubtes Unternehmen auch mal waren. Aber das Interessante, was da zum Beispiel passiert ist, ist, dass sich das natürlich auch stärker ins Bewusstsein der Mitarbeitenden durchgerungen hat. Also es ist nicht mehr nur Fassade, sondern es ist tatsächlich, es gibt auch da solche und solche Mitarbeitende und solche Abteilungen und Bereiche und Teams, klar. Aber die haben das zum Beispiel ein bisschen mehr verstanden, dass das eben nicht nur ein Marketing-Gag ist. Obwohl ich habe keine Insights der BVG, ich weiß da auch nicht mehr. Ich würde jetzt auch nicht sagen, die BVG macht's richtig. Ich meine damit nur, wenn man überhaupt den Anspruch hätte, damit rauszugehen, weil man hat ja ein Interesse an Employer Branding, dann finde ich, immer sollte es so sein, dass man es macht. Also man macht die Dinge und dadurch, dass man sie macht, wird man glaubwürdiger. Und das muss man auch nicht groß rumposaunen, sondern man darf sich auch die Zeit nehmen, 2-3 Jahre lang zu lernen und Dinge richtig zu machen. Und dann bemerken es schon die Richtigen, nämlich wenn sie sich dann bewerben, weil Bewerbungsgespräche anders geführt werden, weil überhaupt andere Menschen eingeladen werden zu Bewerbungsgesprächen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht reicht, auf meine Website das zu schreiben und irgendwo in den üblichen verdächtigen Medien zu schalten, sondern weil ich mich auf Communities gezielt zubewege, die ich gerne bei mir im Unternehmen haben möchte. Dass es eben nicht reicht, wenn ich mir eine Person mit Behinderung, eine Frau und eine schwarze Person auf die Website klatsche und sage so, yo, und jetzt sind wir super divers, sondern dass es eben bedeutet, ich muss Kontakt zu diesen Communities haben und zu diesen Menschen haben und idealerweise habe ich schon Menschen auch bei mir im Unternehmen und fange mal an, mit denen zu reden und beteilige die, weil die haben in der Regel auch einen anderen Kontakt in ihre Communities. Und dann finde ich, ist es auch nicht mehr so ein großes, ja, dann ist es nicht mehr so ein großes Problem, dann darüber zu sprechen, was haben wir gemacht, was haben wir geändert und wie sind wir zum Beispiel mit diesem Thema umgegangen, welche Gespräche haben wir geführt, was haben wir gelernt. Wohl wissend, dass man natürlich voll viel falsch machen wird, immer noch so. Aber ich würde immer vorsichtig damit sein, so, hui, wir sind jetzt voll cool, wir gehören jetzt zu den Guten, bevor wirklich viel passiert ist.
Naja, das ist ja ein Teil des Problems, kam jetzt implizit immer ein bisschen vor. Ich habe selber, jetzt erwähne ich es zum dritten Mal, Wirtschaftswissenschaften studiert, Schwerpunkt Marketing. Und mittlerweile kann ich zu all dem, was ich seinerzeit gelernt habe an der Uni, nur noch schwerlich stehen. Ne? Also wir haben damals ein Buch gelesen, das hieß von Vance Packard, Die geheimen Verführer. So, und dieses Mindset ist in den Leuten drin, die in meinem Alter in irgendeiner verantwortlichen Position im Marketing sitzen. Die sind zumindest so sozialisiert worden. Geheime Verführer. Ja? Das war die Idee der Agenturen damals oder des Marketings. Und somit ist ja eigentlich auch jedes Marketing, du hast das gerade schön gesagt, Lena, erstmal machen und nicht kommunizieren, ist jedes Marketing im Grunde verdächtig. Ja? Also das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, es eben lieber zu machen, als das zu kommunizieren. Und jede Art der Kommunikation, öffentlichkeitswirksam, ist da schon eher kritisch. Ich meine, das geht wahrscheinlich uns allen so, dass wir da eher so drauf gucken und denken. So, jetzt, ich könnte, und das meine ich jetzt auch so, wenn ich das sage, ich meine, wir haben so viele Themen angerissen und jetzt ist schon einige Zeit rum. Was aber nötig ist, was auch in der Ungeordnetheit nötig ist, weil das transferiert das ja, das transportiert das ja, dieses Problem, was eben mit den Zielsetzungen der Unternehmen, auch mit den Motivationen der einzelnen Menschen zu tun hat. Und ob ich nun Konsument bin oder für ein Unternehmen XY arbeite oder mich da bewerbe oder da umworben werde, spielt im Grunde keine Rolle. So, das sind unsere Rollen, die wir haben. Und da muss überall dran gearbeitet werden. Ich will trotzdem dem Servicegedanken dieses Podcasts, den er nicht hat eigentlich, ein bisschen gerecht werden, um abschließend nochmal so die Runde zu machen mit euch beiden, so ganz konkret. Ich meine, es muss wahnsinnig viel passieren, aber was sind denn die Dinge, die man so machen kann und sollte? Was ist das Takeaway? Ich hasse ja solche Workshop-artigen Dinge oder sowas, aus irgendwelchen Gründen. Aber sozusagen so die Main Takeaways, die Leute mitnehmen können und sagen können, hey, wenn ich das ab morgen anders mache, dann habe ich zumindest irgendwas gemacht. Und dieser Podcast hat mir eine Sache mitgegeben, was ich auch meistens in den Vorträgen sage, wenn jemand eine Sache hat, an die er sich 3 Wochen später noch erinnert und die im Smalltalk irgendjemandem weitererzählt, dann hat die Stunde Vortrag, die ich da gehalten habe, was gebracht. So, was ist das, was die Leute sich erinnern sollen von dem, was wir heute hier diskutiert haben? Und wir fangen mit Lutz an, um Gerechtigkeit walten zu lassen. So ein bisschen. Lutz, was fällt dir da ein, so spontan?
Also eine sehr konkrete Handlungsempfehlung, die ich geben würde, wäre gerade für Unternehmen, die eher konservativ, klassisch, sich noch nicht so als progressiv bezeichnen würden, würde ich gerade bei dieser Zielgruppe der jetzigen Berufseinsteiger auf sehr viel Transparenz setzen und nicht umherreden. Also ich glaube, Karriereseiten, das ist ein Standard. Also Unternehmen haben meistens eine Webseite, auf der sie Jobs und über sich selbst berichten. Und sie sollten eigentlich neue Wege gehen auf dieser Seite. Weil diese jetzige Berufseinsteigergeneration lässt sich nicht mehr heimlich verführen, sondern sie möchte genau wissen, was Sache ist. Und da besteht meiner Ansicht nach eine große Chance. Weil was die Zielgruppe, die jetzigen BerufseinsteigerInnen auch wollen, sie möchten Teil eines Prozesses sein, sie möchten Veränderungen sozusagen auch mit herbeiführen, sie möchten einen Sinn haben in ihrem Job und den kann man ihnen auch geben, indem man Transparenz schafft. Und ein Ziel unserer Initiative ist auch, irgendeine Form von Zertifizierung zu entwickeln, um nicht noch ein weiteres Zertifikat zu vergeben, aber um einen Standard herzustellen auf Karriereseiten, um zu sagen, wo ist das Unternehmen gerade, wo möchte es hin, welche Ressourcen stehen dazu bereit und welche Rolle kann ich als neuer Mitarbeitender in diesem Unternehmen einnehmen, um dieses Ziel zu verfolgen. Und das kann ambitioniert sein, das kann aber auch erstmal nur sozusagen einen Anfang darstellen. Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man genau diese Informationen gebündelt darstellen kann, weil ich glaube, es gibt Leute, die zwei gleichwertige Jobangebote haben, dann eher für so ein Unternehmen entscheiden, wo sie wissen, dass sie hier ernst genommen werden, dass das Unternehmen sich auch hier öffnet und auch sagt, wir sind noch nicht so weit, wir sind hier ganz am Anfang, aber wir haben uns hohe Ziele gesetzt und wir sind die ersten Schritte gegangen, Ressourcen bereitgestellt, wir haben Veränderungsprozesse in Gang gesetzt und du kannst Teil dieses Prozesses sein. Es wird kein einfacher Weg sein, aber wir laden dich ein, sozusagen hier eine Rolle zu übernehmen. Das ist hört sich erstmal sehr simpel an, ist aber eigentlich kein Usus-Unternehmen. Unternehmen verkaufen sich momentan, sie möchten besser dargestellt werden, als sie sind und der Fisch wird gerochen. Also das wird, damit kommt man gerade nicht mehr durch. Gerade jetzt, wo man sich als BerufseinsteigerIn aussuchen kann, wo man arbeiten möchte, in vielen Branchen. Deswegen mein Tipp ist, Karriereseite überarbeiten, Transparenz schaffen.
Sehr guter Punkt.
Ich ergänze, oder? ich finde den Punkt gut, den Lutz gesagt hat. Und ich würde, glaube ich, noch viel simpleren nennen, nämlich alle Menschen, die in Organisationen in Machtpositionen sind zurzeit, lest Bücher, hört Podcasts, hört den Menschen zu, von denen ihr wisst, dass ihr sie nicht versteht. Geht auf Veranstaltungen, auf Podiumsdiskussionen, setzt euch in euch vollkommen fremde Bubbles rein und hört erstmal ganz viel zu, versucht zu verstehen, lest das dritte Buch darüber, lest das vierte, das fünfte Buch, hört euch Podcasts an. Und dann, glaube ich, weiß ich auch, was ich auf meine Website schreiben könnte. Nämlich zum Beispiel, also ich würde so von beiden Seiten gucken. Das eine ist, das ist, glaube ich, ganz viel innere Arbeit und Demut zu merken, ich check eigentlich, also dieses, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und dann versucht man so ganz viele Maßnahmen loszutreten, macht überall so ein bisschen und dann wird es eben auch ein bisschen schräg und nicht immer so wirklich glaubwürdig. Das liegt ja daran, dass man selber nicht checkt, dass es nicht glaubwürdig ist. Also man ist ja mit Leuten im Gespräch, die sagen dann, ja, das würde ich jetzt so auf meine Website machen, wie findest du das denn? Und dann sage ich so, das geht gar nicht, das kannst du nicht bringen, da lachen dich alle aus. Und die Leute verstehen gar nicht, warum. Weil sie den Diskurs nicht kennen, weil sie das Vokabular nicht kennen, was in dieser Szene gesprochen wird und so weiter. Und das zu erkennen, gelingt mir, glaube ich, nur, wenn ich mich damit beschäftige, was bewegt die Menschen da gerade, von denen ich eigentlich was möchte. Und eben nicht nur auf so einer althergebrachten Wissenslogik zu denken, ich weiß ja, was die wollen Kohle und die wollen es irgendwie bequem und die wollen ein bisschen flexible Arbeitszeiten und so, das ist auch schon schön, wunderbar, sondern wirklich mehr, und da ist es eigentlich so ein Kernding, was auch schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, immer wieder bemüht wird, Empathie mit den Leuten, von denen ich was will und nicht nur von mir ausgehen, was ich denke, wird den anderen schon auch gefallen, sondern überrascht davon sein dürfen, dass die Situation und Lebensrealität von anderen Menschen ganz anders ist als meine. Und das kann ich jeden Abend machen und kann ich jetzt sofort anfangen, indem ich mir auch zum Beispiel meine Timeline auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf Twitter mal ein bisschen diversifiziere und Menschen mal zuhöre und denke, ah, okay, interessant, ich stimme nicht allem zu, aber ich finde es interessant und fange mal an, mich damit zu beschäftigen.
Eine gute Person, der man zuhören kann in diesem Zusammenhang, ist Lunia Hara. Sie ist bei uns im Beirat und beschäftigt sich mit Empathie. Empathie in der Führungsposition und auf LinkedIn Lunia Hara. Kleiner Tipp.
Okay, sehr gut. Was ich wunderbar finde, und das zeigt mir, dass die Wahl dieser kleinen Runde hier genau die richtige war, die beiden Sachen, die ihr genannt habt, die gehören für mich ja und wahrscheinlich, wenn man genau drüber nachdenkt, sollten, sagen wir mal zumindest, in so diese Ecke No-Brainer, also transparent und ehrlich zu sein, genauso wie anderen mal zuzuhören und auch mal woanders zuzuhören, anderen Menschen, anderen Themen. Was gibt's dagegen zu sagen? Ja, das ist ja so, das ist immer gewinnbringend. Also das heißt, ehrlich zu sein, transparent zu sein, keine Show zu machen, sich nicht anders zu geben, als man ist, als Person oder als Unternehmen oder eben auch zuhören können und nicht nur selber reden. Ich sage immer, Leute, die auf Social Media, Unternehmen zumal, nur über sich selber reden, habe ich gesagt, bei einer Party wäre ich längst weg. Ja? Also Leute, die dann nur von sich reden, wir als Menschen würden das sofort aussortieren. Deswegen finde ich eure beiden Vorschläge fantastisch, weil das kann nicht nur jeder sofort machen, und sofort sozusagen im Hinterkopf behalten, auch in 3 Wochen noch, sondern es sind eigentlich total logische Sachen. Also von daher wunderbare Empfehlung zum Schluss. Schluss erst dann, wenn ihr die Frage beantwortet, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ist irgendetwas, was ihr die ganze Zeit im Kopf hattet, so wie ich auch so manche Sachen, die ihr nochmal erwähnen wollt, die euch am Herzen liegen, bevor wir den wunderbaren Podcast hier dann beenden? Jetzt darf Lena anfangen.
Mir ist ein Gedanke gekommen, der fällt jetzt aber so ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, weil es eine bestimmt schon 10, 15 Minuten her ist, dass Lutz das kurz erwähnt hat. Ich habe davon ja auch gesprochen. Einerseits Fachkräftemangel, andererseits Überbevölkerung. Auch da finde ich immer wieder spannend, nochmal drauf zu gucken, dass die Angst vor der Überbevölkerung ja auch ein bisschen genauer betrachtet werden darf, nämlich dass die Menschen, die am meisten Schaden anrichten auf der Welt, das sind ja die, die am meisten Vermögen haben, die am privilegiertesten leben. Da, wo am meisten Menschen geboren werden, das sind in der Regel nicht die privilegiertesten Länder, leider. Das heißt, man kann, wenn sich, ne, wenn wir jetzt auch merken, Klimakrise, oh, wir müssen irgendwie was anders machen, wenn diejenigen sich ein bisschen verändern und zurückhalten, die es jetzt gerade so bequem haben, dann ist es auch gar nicht so problematisch, eine relativ große Gruppe Menschen auf diesem Planeten zu beherbergen. Also da geht, glaube ich, noch viel. Und zu dem, was du gerade noch gesagt hast, hatte ich noch einen Gedanken, nämlich, du sagst, es ist ein No-Brainer, aber das ist die Diskussion unserer Zeit. Wenn ich mich als das Optimum, als den Normalzustand erlebe und das tun weiße privilegierte Menschen, die jetzt von keiner Form von Diskriminierung betroffen sind, die erleben sich als den Normalzustand, als das Nonplusultra. Die werden überall als, ne, die haben die meiste Macht und so weiter. Dann hinterfragen die seltener, dass es anders sein könnte. Und genau deswegen ist es absolut gar kein No-Brainer, sondern es ist Awakening eigentlich, ja. Also ein Moment ist aber zu merken, so, ich bin eben nicht der Maßstab. Nur weil die Welt sich ganz lange durch diese Machtverhältnisse und durch diese systemische Struktur sehr lange an einem Idealtypus orientiert hat, heißt das nicht, dass so die Welt funktioniert. Und es ist eigentlich so, oh mein Gott. Also es gibt ganz, ganz viel zu lernen. Und gerade bei diesen simplen Dingen ist es, glaube ich, genau der Punkt. Nee, es ist nicht einfach nur, ja klar, bin ich fair. Auch ich diskriminiere Menschen, ohne dass ich es möchte. Auch ich trage dazu bei, dass sich Strukturen verhärten, die ich eigentlich ablehne, weil ich eben so groß geworden bin. Also das ist mir dazu noch eingefallen. Aber das soll gar kein Downer sein, sondern eher so, oh, lasst euch mal überraschen. Es warten überall ganz viele spannende Felder, von denen ihr noch nichts wisst. Und gerade die Menschen in Machtpositionen, das sind ja, also die werden wir ansprechen zum Teil hier. Und genau die dürfen sich, glaube ich, überraschen lassen, wie viel sie noch nicht wissen.
Der Hintergrund, um das zu ergänzen, der Hintergrund für diesen Gedanken bei mir ist der, dass ich fest davon ausgehe, dass all diese Personen, die du gerade angesprochen hast, wenn die alleine abends zu Hause sitzen, ja, dann wissen sie, dass das, was sie vielleicht heute gesagt oder getan haben, nicht richtig war. Also das ist so, es kam mir vorhin auch so ein bisschen der Gedanke, ne, welches Menschenbild haben wir, das würde jetzt zu weit führen an der Stelle, aber ich glaube, jemand, der zum Beispiel ein falsches Verständnis, aus unserer Sicht jetzt gerade, falsches Verständnis von Führung hat, der das immer schon so gemacht hat, seit 20, 30 Jahren. Meine Vorstellung ist dann immer, die mag falsch sein, aber ist dann immer, der weiß das. Irgendwo in seinem Hinterkopf ist ihm klar, dass das Führung durch, was auch immer er betreibt oder sie, nicht richtig ist. Aber klar, ist es viel verbuddelt. Also insofern hast du auch wiederum recht, wenn das so ein Erwachen sein kann an
der Stelle. Ich muss dazu was ergänzen. Der weiß, dass er sich zum Teil vielleicht wie ein Arschloch verhält. Der weiß, dass das, was er tut, vielleicht anderen wehtut. Sagen wir jetzt mal, also wenn man so den absoluten Horrorchef sich sozusagen vorstellt. Aber es ist ihm egal, weil er kommt damit durch. Er ist damit erfolgreich. So muss man halt sein, ja, irgendwie sein. Also da muss man sich ja nur ein paar alte Filme und so weiter angucken. Das ist das Narrativ von, ja, komm, Führung ein bisschen hart und es muss auch mal wehtun und streng dich mehr an, Leistungsparadigma, jeder, der was werden will, der kann auch was werden. Aber das stimmt alles nicht. Und ich glaube deswegen, der weiß sicherlich, dass er sich nicht immer so verhält, wie andere sagen, oh, das ist voll cool und voll fair, aber der scheißt drauf, fair zu sein. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Weil er sich erlauben kann.
Ja, ganz genau, weil er zu der Gruppe gehört, die in dieser Welt am allerwenigsten kritisiert wird und am allerwenigsten darauf hingewiesen wird, dass er ein Problem erzeugt und sich scheiße verhält. Das ist genau das Mächteverhältnis, was ich meinte. Aber jetzt halte ich die Klappe, Lutz.
Ich finde es natürlich ein Thema, das man auch nicht in einer Stunde abhandeln kann. Aber ich habe mit einem anderen Unternehmen von mir gerade ein Projekt in San Francisco und da ist mir aufgefallen, wie in so einer Umgebung, wo die höchsten Gehälter bezahlt werden und die die tollsten Technologien und die Zukunft von vielen Branchen entwickelt wird und wurde, wie man dort eine große Obdachlosenkrise hat, eine Opiatenkrise, die sichtbar ist für alle und den Menschen, die dort arbeiten, das mehr oder weniger nicht egal ist, aber sie handeln nicht, sondern es ist letztendlich Teil des Bildes und Teil des Elends sozusagen, was aus dieser Stadt geworden ist. Und ich denke, da sind wir, ja, da sind wir, glaube ich, noch, also wenn das vielleicht auch eine Zukunft ist, die irgendwann Berlin bevorsteht, weil wir natürlich auch uns transformieren in eine Technologiestadt, dann muss ich sagen, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein und sehr viel auch weiterbilden, Education machen und laut sein und Menschen, die dort nicht dieses Bewusstsein haben, dafür sorgen, dass es sich das entwickelt. Es kommt wohl nicht allein durch den Markt. Ich glaube, das ist dort sehr, sehr sichtbar.
Ja, okay. Ich bin froh, dass ich diese Frage noch gestellt habe zum Schluss, was euch einfällt, weil beide Punkte waren, finde ich, sehr, sehr wichtig und sehr gut. Lena, Lutz, vielen Dank dafür. Ich kann nur dankbar sein. Das war für mich eine der besten Diskussionen, die wir in diesem Podcast hier geführt haben, ohne die anderen zu diskriminieren, die wir vorher hatten. Die waren auch interessant. Aber ich finde, das ist genau das geworden, was ich mir vorgestellt habe, nämlich, dass wir sehr, sehr viele Themen, die nun mal zusammengehören, auch in der Komplexität angesprochen haben. Nicht zu Ende diskutiert, kann gar nicht sein. Da folgen wir Lenas Empfehlung, zuzuhören, zu lesen, sich weiterzubilden und nicht zu glauben, dass man die Weisheit gefressen hat, bloß weil man das irgendwann so gelernt hat. Insofern danke an euch beide, dass ihr meine Gäste heute waren.
Danke dir für die Einladung und danke Lena.
Danke.